Wir haben am Morgen ein bisschen diskutiert und die Frage war, oder meine Frage ist jetzt, man hat ja, das heißt ja immer wieder, wenn man Zuflucht genommen hat, kann man nicht in die niederen Daseinsbereiche fallen. Mhm. Ich habe aber auch schon anderes gehört. Man weiß ja auch nicht, selbst wenn man jetzt wirklich viel Verdienst ansammeln würde, hat man doch viel im Allerjahr gespeichert, dass man gar nicht weiß, was da drin ist. Und also ist es möglich, auch wenn man auf dem Weg ist, wirklich in die niederen Daseinsbereiche zu fahren und den Weg auch völlig aus den Augen zu verlieren? Oder kann man damit rechnen, dass es ein kontinuierliches Gehen des Weges gibt? Mhm.
Wie Treva Lama auch in den letzten Abenden erklärt hat, aber da warst du, glaube ich, nicht zugegen bei den verschiedenen Orten, wo er war, hat er immer auch über eben die Grundlage des Weges, den Weg an sich und die Frucht des Weges gesprochen und hat dargelegt, wie wichtig das ist, eben dies gut zu verstehen und dass das eben so ganz essentiell wichtig ist für das Verständnis, den buddhistischen Weg zu gehen. Und was hier auch sehr wichtig ist, ist eben, dass man gerade was die Grundlage angeht, wirklich ein gutes Verständnis der zwei Wirklichkeiten entwickelt, hier wirklich versteht, wie die Situation ist, in der man sich befindet und dann daraus heraus auch wirklich Zuflucht nehmen kann, wahre Zuflucht nehmen kann. Und wenn man tatsächlich beim Buddha Schutz sucht, in so einer Art und Weise, dass man auf einer guten Grundlage das Ganze macht, dann ist eben auch die Erklärung, dass man dann nicht mehr in niederen Daseinsbereichen wiedergeboren wird und wirklich Zuflucht genommen wird in authentischer Weise. Aber man muss ja relativ viel unterscheiden. Da gibt es unterschiedliche Motivationen, mit denen man Zuflucht nimmt, unterschiedliche Arten von Zuflucht. Und da ist es so, dass wir meistens ja mit einer Haltung, die nicht so ganz klar ist, Zuflucht nehmen. Das heißt, die Zuflucht bei uns hat oft ja damit zu tun, dass wir aufgrund von vorübergehenden Leid, das wir erleben und um vorübergehend Wohlergehen zu erlangen, mit so einer Motivation Zuflucht nehmen. Und das hat natürlich auch einen Nutzen, das ist eine Unterstützung, die wir da erhalten. Aber es ist halt keine Zuflucht mit richtiger Ausrichtung in dem Sinne, dass man jetzt wirklich sich darauf ausrichtet, Samsara völlig hinter sich zu lassen, aus einem Verständnis wirklich auch, wie die Bedingungen, in denen man sich befindet, sind. Und dann ist auch, wenn diese Ausrichtung nicht so klar ist, dann ist natürlich auch das Ergebnis nicht dieses und dann ist es möglich, in niederen Daseinsbereichen Geburt anzunehmen. Ganz klar. Ja, es ist einfach eine Frage der unterschiedlichen Ausprägungen, der Motivation, die hervorgebracht wird. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel Intention hat, dass es in diesem Leben schlecht geht und der eben jetzt möchte, dass es in diesem Leben ein bisschen besser geht, das ist eine mögliche Motivation, die man haben kann. Andere Motivation, die man haben kann, ist, dass man eben, dass es einem in diesem Leben schlecht geht und man möchte jetzt eben, man nimmt Zuflucht aus der Motivation heraus, dass es einem in einem späteren Leben besser gehen möge. Und mit dieser Haltung sammelt man Verdienst an und praktiziert heilsame Taten mit der Ausrichtung, dass man ein besseres Leben haben möge. Und dann nimmt man vielleicht wieder eine gute Geburt an, aber da ist es dann nicht gesichert, dass man automatisch wieder Zuflucht nimmt. Und dann kann nach diesem guten Leben dann durchaus auch wieder eine Bewegung in die niederen Daseinsbereiche erfolgen. Also das ist alles abhängig von den unterschiedlichen Motivationen, die ja sehr individuell sein können. Und auch wenn du dir anschaust, die Zuflucht an sich, hier gibt es auch zwei unterschiedliche große Traditionen. Gibt es einmal eine Zuflucht entsprechend des Hinayana und einmal entsprechend des Mahayana. Und in der Tradition des Hinayana sagt man, bis zum Tode suche ich Schutz bei den drei Juwelen. Also das ist eine eng umrissene zeitliche Dimension. Da wohingegen in der Mahayana-Zuflucht die Formulierung ist, bis das Herz, die Essenz des Erwachens erlangt ist, nehme ich Zuflucht bei den drei Juwelen. Das ist auch schon in der Formulierung, hier sieht man hier recht unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Formulierungen, die dann auch natürlich unterschiedliche Resultate haben, also von ihrer Ausprägung, entsprechend der Motivation. Im Mahayana auch und im Hinayana gibt es auch Unterschiede in der Art und Weise, wie man den Buddha, zu dem man Zuflucht nimmt, betrachtet. In Hinayana-Traditionen ist es meist so, dass man den Buddha eben als eine historische Person betrachtet und man eben Zuflucht zum Buddha und seiner Lehre in dieser Sicht nimmt. Das ist die Person, die in Indien dann zu dieser Zeit geboren wurde und in Bodh Gaya Erwachen erlangt hat und dann später gestorben ist. Da ist keine Rede von späteren Manifestationen oder dergleichen. Es ist einfach diese Person. Und im Mahayana ist diese Sichtweise eben mit den verschiedenen Formkayas, mit den unterschiedlichen Manifestationen des Buddhas in reinen Ländern und dergleichen. Also gibt es unterschiedliche Ansätze. Auch was die Ausrichtung ausgeht im Hinayana, in der Hinayana-Tradition wäre die Ausrichtung, man selbst nimmt Zuflucht im Hinblick auf sich selbst, den man eben befreien möchte aus Samsara. Und die Mahayana-Haltung hat den Fokus auf sämtlichen Wesen, sämtliche Wesen aus dem Daseinskreislauf zu befreien. Auch hier sind Unterschiede in der grundlegenden Motivation, mit der man Zuflucht nimmt. Da ging es eben um ganz grob vereinfachte, um die Frage, wie man das in Einklang bringt, dass in unterschiedlichen Ländern eben unterschiedliche Gebräuche sind und so, wenn der Buddhismus jetzt in den Westen kommt, dann hier auch die Situation ist, dass viele Gebräuche aus Tibet im tibetischen Buddhismus damit verbunden sind und hier im Westen hier andere Gebräuche haben und es nicht unbedingt immer übereinstimmt und wir hier auch aus unserem Hintergrund viele Dinge entsprechend umdeuten eventuell und ganz grob vereinfacht. Und ja, es ist so eigentlich, was den Buddha Dhamma an sich angeht, da geht es eben um die Beschaffenheit, um die Eigenschaften der Dinge, um die Eigenschaften der Welt. Es sind Beschreibungen davon, die dem Grund zugrunde liegen, wie die Welt an sich funktioniert. Der Dharma wird dann aber transportiert durch das Medium der Wesen. Also die ist nicht losgelöst von Lebewesen, die den Dharma kommunizieren und dementsprechend und den Dharma kommuniziert bekommen. Und dementsprechend, da die Wesen unterschiedlich sind, die Wesen unterschiedliche Traditionen und Hintergründe haben, ist es natürlich auch wichtig, dass entsprechend ihrer Hintergründe und ihrer Traditionen, sodass sie die Dinge auch entsprechend verstehen können, basierend darauf die Darlegungen gegeben werden, in einer Art und Weise, wie sie in Übereinstimmung damit eben verstehen. Was Buddha Shakyamuni angeht, der ist ja die hauptsächliche Quelle des Buddhismus. Und worum es da im Ganzen geht, ist, dass eben die Motivation und Verhalten, dass man hier eben eine Verbesserung herbeiführt, dass die Wesen angeleitet werden, sich zu entwickeln. Und dazu ist es aber auch natürlich notwendig, dass man auf das eigene Leben, das man führt, achtet, entsprechend der Bedingungen, in denen man sich befindet. Also die Leute müssen ja auch ihren Lebensunterhalt irgendwie oder ihren Lebensunterhalt irgendwie aufrechterhalten können. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich das anschaut, dann ist es ja so, dass diese Situationen, in denen die Wesen leben, in den unterschiedlichen Ländern auch schon durch die Eigenschaften wie klimatische Bedingungen und dergleichen sehr unterschiedlich sind. Wenn man jetzt zum Beispiel das Beispiel Indien hat, in Bodh Gaya, da ist es eben zeitweise extrem heiß, man hat eine große Hitze und dementsprechend waren auch die Kleidervorschriften, die dort in der Regel gegeben wurden, in Indien so. Wenn jetzt der Buddhismus nach Tibet kommt, oder als der Buddhismus nach Tibet kam, dort sind ganz andere klimatische Bedingungen. Also dort war es dann einfach wichtig, dass man adaptiert und entsprechend auch Kleidung zulässt, die ermöglicht, dass man hier nicht allzu sehr friert. In China waren die Bedingungen wieder ein bisschen anders. Aber das Wesentliche, was der Kern, der damit einhergeht, sind eben die essentiellen Lehren des Buddhismus, wie zum Beispiel, dass man hier nichts tut, was Wesen schädigt.
Und wie ist so die Auffassung, wenn man jetzt religiöse Inhalte mischt aus verschiedenen Traditionen für die eigene Praxis?
Es ist einfach so in der Welt, in der wir leben, dass da unterschiedliche Traditionen vorhanden sind. Und die sind unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern. Und es sind einfach unterschiedliche Bedingungen, was die Bedingungen angeht. Die sind einfach, das geht in viele Facetten hinein, das gibt es alles möglich. Und auch wenn wir uns das anschauen in der zeitlichen Dimension in Europa, da gab es Zeiten, wo die Bedingungen nicht besonders waren. Jetzt sind Zeiten, wo sehr gute Bedingungen sind. Und man muss es halt den Bedingungen entsprechend den Dharma darlegen. Das sind Dinge, die halt vorübergehend sind. Aber und deswegen ist es nicht das Essentielle, das Wichtige. Die wesentlichen Inhalte sind diese Dinge, wie eben keine Wesen zu schädigen, zuzusehen, dass der eigene Geist zur Ruhe kommt. Und wenn man dann hier da Sichtweisen aus einem anderen Kontext wie der christlichen Religion hat, die damit übereinstimmen, dann ist da prinzipiell nichts dagegen zu sagen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch, was das äußere Verhalten angeht, zum Beispiel, wenn man innerlich den Buddhismus praktiziert und tatsächlich dem Wesen nach erfasst und dann äußerlich eine Robe entsprechend der christlichen Tradition trägt, dann kann da ja eigentlich kein Problem drin zu sehen sein. Ja? Also das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass hier eben einfach dem Wesen nach verstanden wird, wie die Dinge funktionieren und auch die wesentlichen Inhalte des Buddhismus angenommen und umgesetzt werden. Ja, und das ist auch, wenn man sich das anschaut, es geht auch nicht darum, eben zu sagen, die eine Tradition ist gut oder die andere ist schlecht, was diese Traditionen angeht. Das sind also an sich die Traditionen drumherum, ja, und die Inhalte, die ändern sich und auch das würde davon abhängen, wen man jetzt gerade fragt. Wenn man den Buddhisten fragt, der sagt, dann die christliche Tradition ist schlecht, fragt man den Christen, sagt er vielleicht, der Buddhismus ist schlecht. Das ist immer eine Frage der Betrachtung und der unterschiedlichen Motivation. Das ist nicht das Wesentliche. Ja, oder wenn man sich das auch auf einer anderen Ebene anschaut, in Europa zum Beispiel, die Deutschen betrachten vielleicht die Franzosen und belächeln hier die eine oder andere Tradition, die es dort gibt. Die Franzosen gucken sich die Deutschen an und sagen, mein Güte, was die da veranstalten, das sind weltliche Sichtweisen einfach. Wenn jetzt jemand von außen kommt, aus einer ganz anderen Kultur, der sieht da keinen großen Unterschied zwischen den beiden. Also das ist alles eine Frage der Betrachtung. Die Häuser sind mehr oder weniger gleich, das Essen ist auch kein großer Unterschied, die Kleidung ist relativ ähnlich. Also das Einzige, was der Unterschied ist, dass eben in dem Geist, im Bewusstsein der einen oder anderen Nation dann das Bewusstsein da sind, wir sind besonders, wir sind besser. Und es geht, wie gesagt, nicht darum zu sagen, die Traditionen sind schlecht, ja, sondern es geht darum, dass man eben im Rahmen der Traditionen, die man vorfindet, kommuniziert. Und das Wesentliche, der Kern, um es nochmal zu sagen, ist eben das, dass man davon Abstand nimmt, andere zu schädigen und Wohlergehen vermehrt. Ja, und wenn man dann Buddhist ist und sich entsprechend kleidet oder gibt zum Beispiel, das schädigt ja niemanden. Ja? Also das ist an für sich kein Problem. Und wenn dadurch aber irgendjemand anders Schaden nehmen würde, dann müsste man das Ganze überdenken. Dann müsste man hier eben Änderungen vornehmen, damit andere nicht geschädigt werden. Und gibt da einfach auch Unterschiede zwischen den Menschen. Da ist es so, dass die einen mögen Schwarze und die anderen mögen weiße Menschen. Und die anderen mögen neue Dinge, die anderen mögen alte Dinge. Also da gibt's, hat auch jeder so seine individuellen Vorlieben, die einfach sehr unterschiedlich sind. Aber die haben eigentlich nichts mit den Sachen an sich zu tun, sondern das sind einfach die individuellen Dinge, die man mit sich rumschleppt. Und das ist nicht das Wesentliche, worum es geht. Ja, man muss sich hier einfach ein bisschen entspannen. Es ist nicht, dass man eben hier nicht einfach ohne Grund irgendwo Leidenschaft, wo es keine Basis dafür gibt, eigentlich keinen Grund dafür gibt. Man muss sich bewusst werden, einfach die Situation, man jetzt hat, dass man jetzt eine sehr gute Situation hat, die es zu nutzen gilt und sich, wenn man sich viel über diese Dinge Gedanken macht, sich damit zu beschäftigen, da steckt eigentlich keine Fähigkeit drin, sich irgendwie zu verbessern. Denn was auch immer einem nicht gefällt, man hat ja in der Regel da nicht die Möglichkeit, das zu verändern. Da gibt es nicht sehr viele Veränderungsmöglichkeiten. Also ist das, ja, nützt es einem nichts.
Vielleicht nochmal zum Thema Wiedergeburt. Wir hatten ja jetzt bei dem Mittwoch-Vortrag ganz kurz da was gesagt darüber. Also du hattest gemeint, man kann es vielleicht vergleichen mit dem Traum nachts. Und jetzt habe ich leider immer wieder ziemliche Albträume. Und jetzt frage ich mich, kann das dann sein, dass ich praktisch auch eine ebenso schlechte Wiedergeburt bekomme? Kann man da praktisch draus schließen, aus den Träumen, auf auf die Qualität der nächsten Geburt?
Das ist natürlich eine schwere Frage, das lässt sich so nicht wirklich beantworten, was für eine Wiedergeburt man annimmt. Das kann man so nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass natürlich Träume durchaus Aufschluss darauf geben, ob man schwierige Situationen, Hindernisse bevorstehen hat oder sowas, hat man ja schon selber auch erlebt im eigenen Leben, dass sich irgendwas durch Träume angekündigt hat. Es ist auch so, dass wenn man zum Beispiel etwas Gutes tut, wenn irgendwas gute Sachen bevorstehen, dann kann es auch sein, dass man sehr angenehme Träume hat. Anders kann es sein, dass irgendetwas vorfällt und sich das die Gewohnheitstendenzen im Traum so ankündigen. Aber das kann man auch nicht wirklich so sagen. Und es ist auch so, dass nicht immer so genau sagen. Und es ist auch so dann, dass selbst wenn so etwas tendenziös sich ankündigt, dass man jetzt nicht sagen kann, ein schlechter Mensch oder so, irgendwas sind einfach Gewohnheitstendenzen, die wir alle haben, die irgendwie hochkommen. Und da muss auch nichts unbedingt Schlechtes eintreten. Das ist einfach nur ein Zeichen, dass das da ist. Und das kann sich auch alles ins Gute wenden. Also man soll dann, da ist keine Situation, wo man resigniert und sagt, ja, ich bin schlecht, sondern da kann man auch was dran ändern an solchen Sachen. Sowas ist ja nicht festgemeißelt. Diese Dinge haben sich ja nicht manifestiert, sondern vielleicht maximal angekündigt. Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass dann auch Reinigungen sich in Form von schlechten Träumen manifestieren können. Also das ist ein sehr weites Thema. Und es ist eben so für uns die Vorstellung, wir haben da einen schlechten Traum gehabt und sehen es halt als irgendwie schlecht und düster. Für jemanden, der sich den Zeichen vielleicht auskennt, der sich genau damit auskennt, der weiß, oh, da ist jetzt was Gutes passiert. Da wurde negatives Karma gereinigt. Also der hat einfach jetzt die Feststellung, das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass jetzt eine gute Entwicklung stattgefunden hat. Und da ist Unterstützung mir entstanden. Ja? Und wenn man aber dann den schlechten Traum eben als richtig schlecht annimmt und dann sich Sorgen macht und sich reinsteigert, dann werden die Träume schlechter und schlechter und man hat dann eine Situation am Ende, dass man sich nur noch fürchtet über das, was einem bevorsteht oder so. Also das ist dann sinnvoller, das wirklich in der Situation als etwas Gutes aufzufassen und zu sehen, dass hier etwas Gutes, dass das Ganze sich in eine gute Richtung wandelt. Ja, es gibt auch von Shantideva, dem indischen Meister, eine Aussage, und er sagt da, wenn eben etwas gibt, was einem Probleme macht und man es ändern kann, dann gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen, dann soll man es ändern. Und wenn es keine Möglichkeit gibt, etwas an der Situation zu ändern, dann macht es auch keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Und es ist einfach so, wir leben in einer Welt, im Daseinskreislauf des Leidens. Und es ist jetzt nicht so, dass dadurch, dass wir Buddhismus praktizieren, diese Situation aufhören würde, sondern es gibt weiterhin Leiden. Das ist manifest vorhanden. Und im Prinzip dann, wenn das Leiden eintritt, wenn Leiden tatsächlich erscheint, was uns allen früher oder später dauernd oder hin und wieder passiert, dann ist eben unsere Vorbereitung darauf, kann eben bewirken, dass wir hier eine Fähigkeit haben, mit der Situation umzugehen. Das ist also so wie wenn eine Armee sich wappnet für den Krieg, ja, dann sich ihr Rüstzeug beschafft, dass dann in der Situation, wenn es wirklich zur Konfrontation kommt, man dann alles hat, um mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Ähnlich ist es auch in unserer Praxis. Man kann nicht sagen, man wird keinem Leid mehr begegnen, dadurch, dass man praktiziert. Dem Leid wird man begegnen, aber man wird damit eben in angemessener Weise umgehen können. Und unser Problem ist, dass wir meistens denken, im Augenblick geht es mir so lala und wird schon nicht schlimmer werden. Und wir dann eben nichts tun, um uns auf diese Situationen vorzubereiten, die dann eintreten können. Und das ist eher, unser Problem ist eher daher geht so die Bequemlichkeit, die wir haben.
Mir ist vorhin noch ein Text eingefallen, den ich kürzlich bei den Jungne-Übungen wiedergefunden habe, der, glaube ich, zusammenhängt mit Verbeugungen oder vielleicht auch Zuflucht. Da wollte ich fragen, ob es da eine Übersetzung gibt oder eine Bedeutung. Das ist dieses kannst auch so eine Klappzelle und nach einem Moment Menjoschere, nach einer Suschere, nach einer Utamaschere so haben. Was das bedeutet, ob es da.
Ja, also Könchuk Sumla Chakzalo, das ist einfach die Übersetzung von ich verneige mich vor den drei Juwelen, Könchuk Sum, die Triratna. Und dann das zweite ist im Prinzip ein Sanskrit, Manjushri, Namo Manjushri, ist ich verneige mich vor Manjushri.
Namo
Sushri, Sushri, Utaya. Schrie. Das sind zwei weitere Bodhisattvas und die Bedeutung ist die gleiche. Ich verneige mich vor diesen beiden jeweils. Und man tut es deshalb, weil eben die segensreiche Unterstützung von diesen Bodhisattvas derart ist, dass eine Verbeugung zu ihnen gleichkommt von zehntausenden Verbeugungen. Also einfach, dass sie eine große segensreiche Unterstützung haben.
Oh, Namo Menzuche, Namo Suche, Namo Utamashie, Soha Sene, Tiga, Hati, Jinjene, Shachin Sana, Ne Shonju Senpa Tezuge, Shilaga, Tene, Nganzo Shachite, Bumbuncho Mambo Jiaga, Ta Titi, Tendore.
Also, leichte Korrektur, das war im Prinzip nochmal eine Wiederholung, aber es sind nicht 10.000, sondern 100.000-fach, ist aufgrund ihrer segensreichen Unterstützung die. Der Einfluss davon, wenn man eben Verbeugung zu diesen Bodhisattvas macht. Ganz allgemein, was in dem Begriff Chakzalo, das Chak bedeutet, das Chak ist das Wegwischen. Also wenn man Schmutz wegwischt, wegwedelt, dann ist es Chak.
Okay.
Sagt man, die Tätigkeit.
Ja.
Und im Zusammenhang mit den Verneigungen eben vor den Buddhas, womit hat es hier zu tun? Es ist eben so, dass wir in der Regel Stolz haben, den es eben gilt, von Buddha, Dharma und Sangha tatsächlich uns beeinflussen zu lassen, dass die uns tatsächlich erreichen, uns und mit uns in Kontakt treten, an uns anhaften und somit Chak in dem Sinne von, dass die Qualitäten an uns herantreten können in dieser Weise. Also das ist die doppelte Bedeutung. Und das geht also dann darum, dass wir den Stolz ablegen, die uns die Qualitäten mit uns in Kontakt treten lassen dadurch. Und normalerweise ist es natürlich so, dass man hier beim Verbeugen Respekt erweist. Das ist so die, wofür wir das in der Regel halten. Aber die eigentliche Bedeutung besteht eben darin, den Stolz loszuwerden und die Qualitäten mit uns in Kontakt treten zu lassen. Und es ist eben so, dass ob das jetzt Buddha, Dharma, Sangha sind, ob das unser Lehrer ist, ob das Lehrer im allgemeinen Sinne sind, wenn man ihnen eben Ehrerbietung erweist, dann bedeutet das, dass man eben frei von Stolz ihnen gegenübertritt und sich für das öffnet, was sie einem vermitteln möchten, da eben die Offenheit dafür hat. Und darum geht es hier. Wenn wir unter Freunden dem untereinander mit Stolz gegenübertreten, dann nehmen wir die Qualitäten der anderen nicht wahr. Deswegen ist der Begriff Chak, also in zweierlei Bedeutung wie erklärt, sehr wichtig. Und es ist im Prinzip hier der Begriff Zal, in der Formulierung Chak Zal, bedeutet eigentlich opfern, ja? Darbringen. Und man erweist seine Verehrung. Und in diesem Sinne erweist dem anderen, den jeweiligen Objekten eben die Ehrerbietung. Und das ist hier gemeint. Das ist ein alter Ausdruck vom Tibetischen. Das Namo ist die Übersetzung. Das ist der Sanskrit-Ausdruck, der im Tibetischen mit Chakzal übersetzt wird. Aber die Bedeutung von Chakzal ist eher eine Definition davon, als von dem, was damit einhergeht, als Namo selber. Ja, die Leute sind halt ja sehr unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Da gibt es einerseits mal die Leute, die nicht an Wiedergeburten glauben. Dann gibt es Leute, die an Wiedergeburten glauben und aber gerne Wiedergeburten annehmen möchten. Die denken, es ist wichtig, immer Wiedergeburt anzunehmen. Die diese Haltung haben, die dann nicht irgendwie ein Problem dahinter sehen. Und dann eben besser Wiedergeburten möchten. Und dann gibt es eben diejenigen, die Wiedergeburten annehmen, die davon ausgehen, dass es Wiedergeburten gibt, aber eben hier den Daseinskreislauf verstehen, sehen, dass es ein Kreislauf von Leiden ist und da einen Weg hinaus suchen. Und es gibt halt einfach auch Leute, denen kommt gar nicht in den Sinn, sich irgendetwas anderes vorstellen zu können, als dass man wieder eine menschliche Wiedergeburt anstreben könnte. Die kommen gar nicht darüber, da gibt es einfach in ihrer Wahrnehmung nicht eine Idee, gar keine Idee, dass es da etwas anderes zu erlangen geben könnte, als wieder eine menschliche Wiedergeburt, die anzustreben wäre. Man sieht ja auch zum Beispiel, ein Beispiel kann man das sehen, wenn man Tiere beobachtet und wie die leiden und Verhaltensmuster drin sind, die ein Leid zufügen und das am Laufen halten. Aber da ist ja überhaupt kein Nachdenken darüber, dass es eine Wiedergeburt geben könnte und man hier eine bessere Wiedergeburt anstrebt. Das ist ja gar nicht in dem Erlebensspielraum drin. Ob groß, ob klein, was die Lebewesen angeht, man ein Muster, das bei allen ja irgendwie da ist, dass man den Status quo irgendwie aufrechterhalten will. Also man macht sich keine großen Gedanken darüber, welche jetzt Methoden tatsächlich geeignet sind, die Situation zu verbessern oder irgendetwas daran zu ändern, sondern die Wesen gehen davon aus, dass das so ist, wie es ist und wollen das irgendwie bewahren. Ja, und es gibt ja einfach sehr viele Dinge, die es zu bedenken gibt, aber kann ganz unterschiedlich sein. Also es gibt da einfach Leute, denen kommt es gar nicht in den Sinn, an das Wohl anderer zu denken. Das ist einfach nicht in ihrem Erfahrungshorizont drin. Also manche machen sich einfach keine Gedanken darüber, wie es andere gehen könnte, sondern sind eben auf sich selber fixiert und hinterfragen das auch nicht. Und genauso kommt es eben auch vor, dass manche Wesen einfach keine Gedanken in Richtung weiterer Wiedergeburten unternehmen. Oder auch sich keine andere Art von Wiedergeburt vorstellen können. Was eben dieses Leben angeht, da sind jetzt Bedingungen da, da sind Qualitäten da, Kapazitäten da, die genutzt werden können. Und die Sache ist einfach die, wenn man diese Qualitäten nicht nutzt, dann geht diese Chance vorbei. Nutzt man sie, dann geht diese Chance genauso vorbei. Das ist einfach die Eigenschaft des Lebens, dass das Leben vergänglich ist. Und man hat jetzt diese Gelegenheit und es ist einfach schwierig, so eine Gelegenheit wiederzufinden. Es ist möglich, so eine Wiedergeburt anzunehmen und es ist auch sinnvoll, Anstrengungen zu unternehmen in Richtung einer guten Wiedergeburt. Aber es gibt durchaus eben, kommt auch vor, dass man anzweifelt, dass das eine Möglichkeit ist. Und wenn man da in diesem Zusammenhang Zweifel hat und man dementsprechend dann nichts unternimmt, in Richtung einer guten Wiedergeburt, dann ist es tatsächlich auch sehr fraglich, ob man eine solche annimmt. Ja, weil man dann keine Anstrengungen in diese Richtung unternimmt und dann keine Ursachen dafür gesetzt werden. Ja, was das Heranreifen von Resultaten aufgrund von Bedingungen angeht, da gibt es Unterschiede, da gibt es erstmal zwei verschiedene Formen. Da gibt es zunächst mal die erste Form, wie Form von Bedingungen. Das ist die Bedingung in zeitlicher Hinsicht. Und zwar dahingehend, dass eben bestimmte Gewohnheitstendenzen im Alaya in unserem Bewusstsein, grundlegenden Bewusstseinsstrom vorhanden sind und dann eben, wenn bestimmte Zeit kommen ist, heranreifen. Was ist damit gemeint? Es ist ein bestimmter Samen vorhanden. Zum Beispiel sagen wir jetzt einfach als Beispiel, es gilt für beides, Negatives und Positives, aber sagen wir jetzt einfach mal Negativität. Eindrücke von negativen Handlungen im Geist. Wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Leben eine bestimmte, tendenziell stark negative Handlung setzen und wir entsprechende Eindrücke im Geist haben, dann können die sich eben verbinden miteinander. Dann kann das Resultat, das dann heranreift aus dieser einen extrem negativen Handlung, eben gemeinsam mit anderen, kann diese Samen, die da sind, anregen und gemeinsam mit diesen heranreifen eben zu einem negativen Resultat. Und es ist dann eben der Zeitpunkt dahingehend, dass der Zeitpunkt dadurch gegeben ist, dass wir jetzt diese Handlung setzen, die dann die anderen auslöst. Die anderen Samen, die bereits im Geist sind, die Eindrücke von Gewohnheitstendenzen, die durch diese Handlung getriggert, durch diese Handlung dann wachgerufen werden. Oder zum Beispiel auch in anderer Hinsicht, wenn du zum Beispiel Genresi-Praxis praktizierst, jeden Tag bestimmte Ansammlungen der Praxis machst, dann ist es ja so, dass du jedes Mal etwas ansammelst dabei. Es häuft sich an und dann zu dem Zeitpunkt, wo eben das Potenzial sich entfaltet, da werden all diese Gewohnheiten, sind all diese Tendenzen herangereift. Ist auch ähnlich, wenn du hier etwas studierst, wo du Jahr für Jahr, Tag für Tag lernst du etwas und das sammelt sich dann allmählich an bis zu dem Tag, wo du dieses Gebiet irgendwie gemeistert hast. Auch wenn du als Kind zum Beispiel anfängst, schreiben zu lernen, fängst du an mit A und es dauert dann ein paar Tage und dann schreibst du immer wieder das Gleiche. Und es ist nicht so, dass das, was du da gemacht hast, auch am Anfang halt lang dauert, dass es irgendwie unnütz wäre. Ja? Wenn du dann am Ende alles, wenn du lesen kannst, ist es nicht so, dass die Anstrengung am Anfang unnütz war. Die ist nicht verloren gegangen, sondern die ist die hat sich hineinentwickelt oder die ist mit drin in dieser Fähigkeit, die du entwickelt hast. Ja, und auch wenn du zum Beispiel das ABC lernst, wenn du das lernen willst, dann ist es ja nicht so am Anfang, dass man das automatisch spontan irgendwie weiß, sondern aber man muss es dann zum Beispiel gesagt kriegen. Man kriegt dann gesagt, der Buchstabe heißt so und so. Und manche verstehen es beim ersten Mal, wenn es ihnen gesagt wird, manche beim zweiten Mal, manche beim fünften Mal, manche beim zehnten Mal, manche muss man es 20 Mal sagen und dann wissen sie, wie der Buchstabe heißt. Und das ist aber nicht so, da wird eben jedes Mal werden Gewohnheiten aufgebaut. Es ist nicht so, dass das verloren wäre, wenn man es ihnen beim ersten Mal gesagt hätte und das wäre unnütz gewesen, sondern da wurde eine Gewohnheit aufgebaut. Ohne dass man es ihnen am Anfang einmal gesagt hätte, hätten sie es dann beim zweiten Mal nicht gewusst oder je nachdem, wie viel man halt jeweils braucht, um ihnen das zu vermitteln. Da sind die Male davor, bis sie es dann tatsächlich wissen, die sind ja nicht verschwendet, sondern die sind Bestandteil des Lernprozesses. Das ist die Zeit einfach, die Dimension der Zeit, die es da braucht. Und genauso ist es eben mit unseren Gewohnheitstendenzen, die sich ansammeln. Das ist alles eine Frage der Anzahl und der zeitlichen Dimension. Und wenn die Zeit dann auch reif ist für das Heranreifen von Resultaten, dann manifestieren die sich. Man kann sich dann fragen, gibt es hier eine, wenn es jetzt darum geht, positive Dinge anzusammeln, zu entwickeln, Gewohnheitstendenzen zu entwickeln, gibt es eine Möglichkeit, dass man auch den Prozess, dass diese heranreifen, etwas beschleunigen kann. Und ja, es gibt Methoden. Und was sind das für Methoden? Nun, als Beispiel, ja, zum Beispiel das Kajimönlam, wenn man das herbeinimmt, da sieht man sowas. Ja? Also wenn man hier sich einfach mal den Ort anschaut, der Ort eben Bodh Gaya, der Ort ist hier schon eine Unterstützung dafür, dass Heilsames dort schneller heranreift. Dann die Gemeinschaft, mit der man praktiziert, in dem Fall gemeinsam mit Karmapa und allen möglichen anderen großen Meistern, gemeinsam diese gleichen Wunschgebete zu praktizieren. Dann das Wunschgebet selbst, eben eine authentische Lehre des Buddhas, die in sich sehr segensreich ist. Und dann auch die Art und Weise, wie man das praktiziert, wenn man das macht mit einer sehr reinen Motivation, also eine besondere Motivation dahinter steckt, zum Wohl aller Wesen das Ganze zu praktizieren. So kann man eben mit verschiedenen Methoden, der Art und Weise, dass man hier eben besondere Methode, besonderen Ort, besondere Gemeinschaft, in der man praktiziert, besondere Mittel, die man verwendet, lässt sich die Zeit verkürzen. Das ist natürlich aber jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man verwenden kann. Und zu sowas sagt man dann halt eben, dass man großen Verdienst ansammelt, ja, dass man hier wirklich im großen Stil Verdienst ansammelt, dass hier mit einer großen Kraft an das Ganze herangegangen wird, die dann eben dazu führt, dass auch die Dinge schneller heranreifen. Und wenn man in so einem Umfeld, in so einem Setting das Ganze tut, dann hat es eben mehr Kraft, mehr Energie, aber auch im negativen Sinne. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Kajimönlam denkt, weil es keiner mitkriegt, so viele Leute sind, sich irgendetwas anzueignen, was jemand anderem gehört, dann hat es halt auch in umgekehrter Richtung diese große Kraft. Wie kommt sowas zustande, so eine große Mönlam-Versammlung? Sie hat eben den Anstoß, dafür hat eben Shama Rinpoche gegeben und hier dafür gesorgt, dass so ein Raum, so ein Setting geschaffen wird, in dem Wesen Verdienst ansammeln können. Das ist ja also wirklich eine Gelegenheit für jeden, da große Mengen von Verdienst anzusammeln und hier Verdienst aufzubauen. Und das zeigt eben auch so die Aktivität eines Bodhisattvas, dass er solche Gelegenheiten für Wesen schafft, in denen sie Verdienst ansammeln können. Das ist in anderen Situationen schwer möglich. Also wenn irgendwer anders würde Schwierigkeiten haben, die Leute einzuladen, sodass sie dann auch tatsächlich kommen und so eine Situation zu schaffen. Und das ist hier halt der Fall. Und in dieser Weise, wenn man sich das vergegenwärtigt, wenn man sich hier anschaut, wie eben mit einer einzigen Methode hier eben etwas geschaffen wird, was von Nutzen ist für viele Wesen, dann, wenn man sowas sieht, wie sowas funktioniert und dort man darüber nachdenkt, dann entwickelt man auch tiefes Vertrauen eben in den Lehrer dafür, dass er hier eben vielen Wesen Nutzen bringt. Wenn man nicht so vorgeht und das nicht versteht, sondern stattdessen auf die kleinen Dinge, die hier und da passieren, schaut, also dann zum Beispiel hier hat er Fleisch gegessen, dort hat er ein Bier getrunken oder so irgendwas, also dann wenn man sich an solchen Kleinigkeiten festmacht, das ist nicht das Wesentliche. Auch der Lama hat Körper aus Fleisch und Blut und muss hin und wieder auf die Gesundheit achten oder sind bestimmte Dinge, die er dann einfach tut aufgrund dieser Bedingungen. Aber der ist eben das Wesentliche, dass man hier nicht auf die Kleinigkeiten schaut, die passieren, sondern eben schaut, was der Lama im großen Stil tut, um Wesen Nutzen zu bringen. Das ist der wesentliche Punkt. Wenn wir stattdessen eben nicht auf die, ja, wir gucken immer auf die Kleinigkeiten statt auf die großen Sachen. Und in unserer Sichtweise ist es so, dass der Lama sich am ehesten so wohl, wenn zufrieden, wenn der Lama sich verhält wie eine Statue. Ja, aber auch der Lama ist ein Mensch und handelt basierend auf seiner Grundlage. Es ist keine Statue, die man im Schrein hat. Und dementsprechend verhält er sich auch in einer bestimmten Art und Weise. Und hier ist es eben wichtig, dass man, da gibt es gibt alle möglichen Bedingungen. Es gibt gute Bedingungen, schlechte Bedingungen und dementsprechend die Art und Weise, wie damit umgegangen werden. Und es ist hier wichtig, dass wir nicht unseren Fokus auf negative Dinge richten und hier ständig und dann in erster Linie unsere Zweifel vermehren. Denn das bringt keinen Nutzen. Ja, und wenn wir eben uns hauptsächlich auf die negativen Dinge ausrichten, dann handeln wir entsprechend, können falsche Sichtweisen entwickeln und sammeln negatives Karma an. So eine Methode, damit umzugehen, kann eben sein, Guru-Yoga zu praktizieren. Eine Praxis, bei der man sich eben auf den Guru ausrichtet und während man praktiziert, die Zweifel allmählich abnehmen, man gleichzeitig eben die segensreiche Unterstützung des Lamas entwickelt und man dann tatsächlich das Bewusstsein entwickelt, dass der Lama völlige Realisation verwirklicht hat und wir hier eben Gewissheit entwickeln allmählich. Ja, bei uns ist es halt so, dass wenn wir eben keine Anstrengungen, keine freudige Ausdauer entwickeln, die Freude nicht einfach aus sich heraus entsteht. Das ist bei uns ein bisschen schwierig. Wenn wir uns jetzt Geistesplagen anschauen, negative Emotionen, leidbringende Geistestrübungen, da brauchen wir nicht viel machen. Die kommen von ganz alleine. Die haben wir schon vollkommen kultiviert zur Genüge. Da müssen wir nicht mehr extra meditieren, um die zu entwickeln. Die sind schon voll da. Aber eben wenn es darum geht, positive Geisteszustände zu entwickeln, das braucht halt Anstrengungen im Augenblick an unserer Ebene. Ist so. Ja, es gibt auch unterschiedliche Arten und Weisen, wie man dem entgegenwirken kann. Also wie man in der Situation, wenn keine Freude bei der Praxis da ist, wie man vorgehen kann, damit Freude eben wieder kommt. Eine Ursache, die das haben kann, ist eben, dass man hier karmische Schleier hat, die verhindern, die hier ein Faktor sind, die das behindern. Und da hilft dann nicht notwendigerweise unbedingt nur, dass man sich anstrengt, sondern da gibt es einfach bestimmte Methoden, die man verwenden kann, wie zum Beispiel, dass man Opferungen macht, dass man Mandala-Opferungen macht oder dass man im Geiste Freigebigkeit anderen gegenüber entwickelt, dass man eine Haltung entwickelt, dass man ihnen helfen möchte. Und das kann eben, ist eine Methode, die das unterstützt, dass man hier solche karmischen Schleier, die verhindern, dass man Freude an der Praxis hat, beseitigt werden. Wenn wir uns einfach als Beispiel kleine Kinder anschauen, die lernen sollen in der Schule, die haben da in der Regel keine Lust dazu, also viele. Und wieso? Weil sie eben die Wichtigkeit nicht sehen. Man versteht nicht, wie wichtig das für das eigene Leben tatsächlich ist, so eine gute Ausbildung zu bekommen. Und da unternimmt man dann alles Mögliche, um dem aus dem Weg zu gehen. Und überlegt sich, wie man Lehrer, Eltern alles Mögliche erzählt, um da nicht hin zu müssen oder sowas vermeiden zu können. Und jetzt, wo wir erwachsen sind, wo wir wissen, wie wichtig so eine Ausbildung ist, uns muss man nicht groß antreiben dazu. Wir sind selber bedacht darin, Dinge zu lernen, um hier unseren Lebensunterhalt eben gestalten zu können. Und das ist eben auch so, wie Driyo Lama schon erklärt hatte, auch im Buddhismus ganz wesentlich, eben diese drei Facetten gut zu kennen, nämlich Grundlage, Weg und Frucht. Wenn diese Bereiche einem sehr gut klar sind, wenn man hier ein gutes Verständnis hat, dann ist es eben so, dass man von alleine Anstrengungen unternimmt. Wenn diese einem nicht wirklich gut klar sind, dann ist hier, stellt sich hier sehr leicht einfach Bequemlichkeit ein. So ganz engstirnig mit ganz viel, sich ganz stark bemühen, mit ganz viel Kraft dahinter und Hoffnungen, das macht keinen Sinn. Da gibt's, gibt es Leute, die eben bei der Schienenpraxis sich ganz verkrampft hinsetzen und versuchen, und da ist keine Ruhe, ja, da ist keine Geistesruhe, das ist Anstrengung oder ein Krampf. Und es kommt in der Welt halt einfach mal vor, dass man Geduld üben muss, dass man freudige Anstrengungen unternehmen muss. Und hier im Kontext der Praxis ist eine Sache, die dann sehr wichtig ist, eben wenn einem das passiert, die Vergänglichkeit zu kontemplieren, sich die Vergänglichkeit vor Augen zu führen. Und mit der Vergänglichkeit ist es so, dass wir die nicht gedanklich hervorbringen müssen. Das ist die Eigenschaft der Welt. Also das muss man sich nur, dessen muss man sich nur gewahr werden, sehen, was ist. Es ist nicht so, dass man die irgendwie entstehen lässt, die Vergänglichkeit.
Kendi mince dembe celati, çeda mama melan rumbara.